Ach, was ist ja immer Überraschung, ne? Vorbereitung. Vorbereitung auf die Wunder Gottes. Ich denke, jeder von uns hat so vor Augen eine Situation in seinem Leben, wo er sich ein Wunder wünscht, oder? Ist jemand hier, der sagt, Wunder? Nö, brauche ich nicht. Ich denke, jeder hat irgend so eine Sache, eine Situation, wo man sich so ein Wunder Gottes wünscht. Aber kann man sich denn darauf vorbereiten? Liebt es Gott nicht eigentlich, uns da mehr zu überraschen mit seinen Wundern? Ja, wenn du mal die Bibel so durchscannst vor deinem inneren Auge, die meisten wurden doch von den Wundern Gottes überrascht. Ja. Oder habe ich vielleicht sogar Einfluss darauf, auf die Wunder Gottes? Ich möchte mit euch heute Morgen mal eine Begebenheit anschauen, die uns dafür ja vielleicht ein bisschen sensibel machen können, die Augen öffnen, unser Herz öffnen kann, natürlich nur dann, wenn du es annimmst. Ja, das ist immer so mit dem Wort Gottes, annehmen oder nicht annehmen. Wir gehen mal in der Geschichte des Volkes Gottes circa 3000 Jahre zurück. Ein ganz frisch berufener Leiter namens Josua steht vor dem Volk Israel und hat Folgendes zu sagen. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Wow, was für eine Ankündigung, oder? Was würdest du tun, wenn dein Leiter so etwas sagen würde zu dir, so eine Ankündigung bringen würde und die dann noch auch glaubwürdig natürlich verkaufen könnte? Dass du spürst, das ist nicht seine eigene Idee, das hat er sich nicht ausgedacht, sondern das kommt direkt vom Himmel. Er spricht im Namen Gottes. Morgen will der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Das wäre doch toll. Das wäre toll. Das wollen wir sehen. Das wünschen wir uns. Wunder, da sind wir dabei. Wurde dir schon mal ein Wunder angekündigt, frage ich mal? Wurde schon mal jemand ein Wunder angekündigt, so wie hier dem Volk Israel? Kommt immer drauf an, ne? Was man unter, wo man die Grenze setzt zwischen Wunder und, naja, normal. Meistens werden wir doch überrascht, denke ich schon, von den Wundern Gottes. Aber anscheinend braucht es manchmal auch eine Vorbereitung von unserer Seite. Obwohl der Herr die Wunder tut. Er ist es ganz allein, der Wunder tut. Er handelt in seiner Souveränität, in seiner Allmacht. Aber du kannst scheinbar einen Raum schaffen. Einen Raum schaffen, um sie zu empfangen. Du kannst durch dein Handeln, durch deine innere Einstellung dazu beitragen, sie zu fördern oder eben auch zu verhindern. Und das wollen wir ja nicht. Stell dir mal vor, du würdest die Wunder Gottes blockieren durch irgendwas. Und deswegen ist dieses Vorbereiten so wichtig. Eine andere Übersetzung schreibt, reinigt euch. Ja, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Was hatte Gott vor? Die Israeliten, sie waren raus aus Ägypten. Gott hatte sie befreit, lange in Sklaverei gewesen, jetzt befreit. Dann die lange Zeit in der Wüste, 40 Jahre, eine ganze Generation lang in der Wüste. Und nun war der Zeitpunkt gekommen, sie stehen an der Schwelle zum verheißenen Land, zum gelobten Land. Darauf, wo sie hingelebt haben, worauf sie sich gefreut haben, was ihnen Motivation auch gewesen ist, die ganzen zurückliegenden Jahrzehnte dran zu bleiben, weiterzumachen. Ja. Hoffnung war das für die Menschen. Davon träumten sie, ihr eigenes Land. Damit verbanden sich Vorstellungen wie Sicherheit, ja, geschützt sein, geborgen sein, Frieden, aber auch Wohlstand, Wohlergehen. Sie erhoffen sich dort in diesem Land zur Ruhe zu kommen. Und sie sollten nach den Gesetzen, nach den Ordnungen Gottes leben, nach Gottes Vorstellungen. Warum? Warum war das notwendig? Oder warum sollten sie das? Nicht um gerettet zu werden. Gerettet waren sie ja. Ja. Gerettet waren sie, befreit aus der Sklaverei, ohne Vorbedingung, ohne irgendwas dafür geleistet zu haben, ohne eigene Leistung. Gott hat das schon getan in ihrem Leben. Aber jetzt, als Gerettete, sollten sie in Gottes Ordnungen leben. Nach seinen Weisungen, seine Anweisungen folgen. Und den Grund dafür finden wir zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 5 lese ich da mal. Da sagte der altgewordene Mose bei seiner Abschiedsrede zum Volk im Namen oder von Gott aufgetragen: Ich habe euch die Gebote und Weisungen gelehrt, die ich vom Herrn, meinem Gott, empfangen habe. Ihr sollt danach leben, wenn ihr in das Land kommt, das er euch schenken will. Haltet euch an diese Gebote und befolgt sie. Dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Liest du das? Wie weise und klug, wenn du die Gebote Gottes hältst. Manchmal bekommt man ja den Eindruck, wenn du die Gebote Gottes, bist du der Dumme, ja? Der Unweise. Das macht, ja, aber hier, die anderen sollen sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses Volk besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Wo ist ein Volk, das wie wir, das Gott, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute gegeben habe? Wo ist solch ein Gott? Zusammengefasst, fragt Mose. Wo ist solch ein Gott? Wer kann Menschenleben so verändern? Menschen so verändern, dass das Zusammenleben von Menschen so wunderbar gestaltet werden kann. Wo funktioniert das? All die guten Ideen, auch in unserer Gesellschaft, Gesellschaftsordnungen, die auf gute Ideen auch gegründet wurden, Politik, die Versuche, Gerechtigkeit walten zu lassen, die sind alle zum Scheitern verurteilt. Ja, auch Sozialismus, Kommunismus waren ja alle am Anfang mal Ideen gewesen, um irgendwie Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber das ist alles zum Scheitern verurteilt, weil der Mensch das Problem ist. Egoistisch, eigensüchtig, auf seinen eigenen Vorteil aus. Aber wie kann es gelingen, in Liebe, in Frieden, in Wahrheit und Gerechtigkeit zusammenzuleben? Wie kann das gelingen? Welche Gesellschaftsform kann das bieten? Die anderen Völker, die auf Israel schauten in dieser Zeit, sie sollten erkennen, es funktioniert mit diesem Gott. Mit diesem Gott ist es möglich. Ja, das sollte auch die normale Reaktion heute sein, wenn andere Menschen auf Christen schauen. Auf die Gemeinde schauen. Wie geht das bei euch? Wie kann das sein? Wie könnt ihr so leben? Wie schafft ihr es, so ein beneidenswertes Leben zu führen? Wer ist euer Gott? Kann ich den auch kennenlernen? Ja. Das sollte die normale Reaktion sein, wenn andere Menschen unser Leben betrachten. Nicht, dass es uns besser geht, dass wir keine Probleme haben und all diese Dinge. Nein, nein. Sondern wie wir in den verschiedenen Situationen reagieren, umgehen, handeln und trotzdem an unserem Gott festhalten. Ja. Und dann, das zieht sich ja auch hinein, dieser Gedanke, ins Neue Testament, dass für andere sichtbar wird, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns, Gott ist auf unserer Seite. Wir leben nach seinen Vorstellungen und deshalb hat unser Leben eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Kraft. Menschen schauen auf die Gemeinde Jesu und staunen, was Gott getan hat. Neues Leben, neues verändertes Leben ist möglich durch diesen Gott. Und die Gemeinde ist der Ort der Gegenwart Gottes. Ein Ort der Wiederherstellung, ein Ort der Rettung, der Heilung, der Befreiung, ein Ort des Friedens auch, ein Ort der Begegnung mit Gott. Und mit diesem ganzen Paket werden wir als Gemeinde zum Segen für die Menschen in unserer Umgebung. Zumindest sieht so Gottes Plan aus. Ja. Ob es immer so ist, ich weiß nicht. Aber so ist Gottes Plan. Die Menschen sollen uns anschauen und sollen ja auch gewillt sein, diesen Gott kennenzulernen. Und wir dürfen uns immer wieder ausstrecken, auch nach den Übernatürlichen. Und dadurch unser Leben verändern lassen, Hoffnung schenken und andere immer wieder auch ermutigen. Wir sind Mitarbeiter, damit Gott in dieser Welt erlebbar wird. Du und ich, wir sind Mitarbeiter, damit Gott in dieser Welt erlebbar wird. Und manchmal bekommen wir ja in unserer Gesellschaft den Eindruck, na ja, die Ära des Christentums geht zu Ende. Das macht nichts mehr lange. So wie das momentan aussieht, sieht alles nicht sehr, sehr prickelnd aus, sehr gut aus. Der Kurs der Säkularisierung lässt sich kaum noch aufhalten, kaum noch umdrehen. Ja. Und wir? Ja, da macht man nichts. Ist halt so. Damit muss man leben. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein paar Dinge euch angeschaut habt von dem aktuellen Kirchentag. Es ist traurig. Ich habe immer gedacht, so ein Kirchentag ist dazu da, die Gesellschaft ja zu prüfen am Wort Gottes, das zu reflektieren. Mittlerweile ist es umgedreht. Man prüft das Wort Gottes an dem Trend der Gesellschaft. Ob das noch gängig ist, ob man das nicht verändern müsste. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, könnt ihr mal ein paar Vorträge auf den Kirchentag anschauen. Es ist traurig. Ja. Es ist traurig. Aber selbst wenn sich in Zukunft, in naher Zukunft vielleicht auch in der kirchlichen Landschaft, in dem Einfluss des Christentums in unserer Gesellschaft so einiges ändern wird, die Gemeinde Jesu, ihr Lieben, ist immer noch mit derselben Kraft unterwegs. Amen? Die Gemeinde Jesu ist immer noch mit derselben Kraft unterwegs. Und daran müssen wir festhalten. Gott möchte auch heute noch in unserer Mitte Wunder tun, Übernatürliches tun. Wir dürfen uns ausstrecken nach dem Übernatürlichen. Und ihr Lieben, wir brauchen das Übernatürliche wieder mehr, um diesen Unterschied zu machen. Wie damals zu Zeiten Josuas. Das Volk sollte einen Unterschied machen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, reinigt euch, bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. So wie ihr momentan drauf seid, geht das nicht. Bereitet euch vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Aber wie können wir uns jetzt vorbereiten? An was hat das Volk Israel damals gedacht, als Josua das gesagt hat? Heiligung, das ist ja ein Begriff, da zuckt man auch ganz leicht zusammen, stimmt's? Das ist ja immer das, wo wir schnell als Christen da auch schlechtes Gewissen bekommen. Wo einem so all das einfällt, was nicht so gut gelaufen ist. Heiligung, sich heiligen, das sind Wörter, die man auch leider auch im christlichen Umfeld immer weniger hört. Immer weniger hört. Es gehört jedenfalls nicht mehr zu unserem alltäglichen Wortschatz. Wann hast du dich das letzte Mal über deine Heiligung mit jemand unterhalten? Vielleicht nach dem Gottesdienst. Man fragt lieber nicht nach, der andere könnte ja zurückfragen. Ne? Also es herrscht eine gewisse Scheu, darüber zu sprechen, doch eigentlich meint diese Begrifflichkeit zunächst einmal eine sehr erfreuliche Tatsache. Wisst ihr das? Eine sehr erfreuliche Tatsache, nämlich du bist abgesondert, herausgerufen für Gott. Etwas Besonderes bist du, heilig. Zum Beispiel die Priester, die wir im Alten Testament finden, von denen wir lesen, die werden heilig genannt. Nicht unbedingt, weil sie bessere Menschen waren, sondern weil sie für Gott, für einen bestimmten Auftrag, für eine bestimmte Sache herausgerufen wurden, herausgestellt waren. Gott hat ihnen einen besonderen Auftrag gegeben und auch selbst die Gerätschaften, die in der Stiftshütte oder auch dann später im Tempel, die waren aus ganz normalen Materialien, die hat man auch überall anders gefunden, aus ganz bestimmten Metallen auch, die anderswo verbaut und gebraucht wurden. Aber sie waren deswegen heilig, weil sie im Heiligtum Gottes und für Gott, für den Anlass Gottes gebraucht wurden. Bereitgestellt für heilige Zwecke. Und jetzt im Neuen Testament sieht Gott uns als heiliges Priestertum an. Als heiliges Priestertum. Herausgestellt für Gott, zu ihm gehörend, mit hineingenommen in seinen Auftrag, in seinen Plan, den er verfolgt in dieser Welt. Heilig zu sein bedeutet zunächst einmal, für Gottes Auftrag herausgerufen zu sein. Du und ich, jeder, der von Neuem geboren ist. Und auch Reinigung, was ja in diesem Wort mit drin steckt, hat etwas mit den Waschungen zu tun, mit Schmutz abwaschen, Kleider sauber machen. Auch Gott wird ja immer in Verbindung gebracht mit Licht, mit weißer Farbe, mit Reinheit, strahlendem Glanz, all diese Dinge. Und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn ihr mit ihm in dieser Gemeinschaft leben, wenn er uns mit in seine Gemeinschaft mit hineinnimmt, dann haben wir auch daran als seine Kinder Anteil. Aber natürlich, ihr habt es schon geahnt, die Sache hat auch einen Haken. Natürlich soll dann auch ein entsprechender Lebensstil unser Leben kennzeichnen. Diese Besonderheit, dieses Herausgerufensein, dieses Heiligsein soll in einen dementsprechenden Lebensstil münden. Als Auswirkung unseres besonderen Standes. Und deshalb diese Aufforderung, heiligt euch, heiligt euch. Gott hat es sie schon erwählt, herausgerufen. Heiligt euch. Ja. Schaut doch mal genau nach oder drüber, wie ihr lebt. Ob da noch was zu bereinigen ist, abzuwaschen, zu bekennen, abzulegen. Es soll doch nichts Trennendes mehr zwischen dir und Gott stehen. Heiligt euch, damit ihr bereit seid für das, was Gott mit euch und durch euch tun möchte. Und das, von was wir uns reinigen sollen, muss nicht zwangsläufig unbedingt jetzt auch was Schlechtes sein, sündhafte Dinge sein, sondern alles, was uns vielleicht auch ab- und aufhalten möchte, Gottes Werk zu tun. Dinge, die unsere Aufmerksamkeit mehr auf sich ziehen als Gottes Sache. Ja. Gibt es da was in deinem Leben? In meinem Leben schon manchmal. Ja. Also wenn von Heiligung, von Reinigung die Rede ist, das ist zunächst einmal etwas Gutes, nicht etwas, was uns Schrecken bereiten müsste. Du machst dich bereit für das, was Gott mit dir vorhat. Bereit sein für sein Wirken, bereit sein für seine Wunder in deinem Leben, in deinem Umfeld. Für die Israeliten stand der Durchzug durch den Jordan an. Und Gott tut in diesem Augenblick dann genau ein ähnliches Wunder wie bei der Teilung des Meeres. Der Jordan staut sich ein paar Meter weiter oben wie eine Wasserwand und die Israeliten, die Bundeslade, bleibt im Fluss stehen und die Israeliten können trockenes Fußes durch einen Fluss, der momentan Hochwasser geführt hat, also die Ufer waren überschwemmt, es war viel Wasser drin, trockenen Fußes. Sie standen direkt davor, vor dem verheißenen Land, worauf sie sich seit Jahren gefreut haben, was sie schon lange ersehnt haben, gewünscht haben. Wonach sehnst du dich? Was wünschst du dir? Wofür betest du schon lange? Welches Wunder wäre für dich jetzt dran? Und wäre da vielleicht eine Vorbereitung notwendig? Schauen wir nochmal, was das Volk Israel mit dieser Aufforderung verband. Schon Mose hatte ja dem Volk immer wieder gesagt, zu bestimmten Anlässen, es soll sich heiligen, zur Heiligung aufgefordert. Und da lesen wir zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 20, ab Vers 7. So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott, und sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Also wir merken schon, das ist immer eine Verbindung. Einerseits ist es der Herr, der uns heiligt. Ich bin es, Gott. Aber unsere Reaktion ist auch wichtig. Ihr sollt in meinen Ordnungen leben. Es ist immer beides. Ja. Manchmal hat man auch in der Kirchengeschichte das eine gegen das andere ausgespielt, Gesetzlichkeit und dann wieder diese, alles kommt vom Herrn. Nein, es ist immer beides. Das Wort Gottes befindet sich in dieser Spannung und wir müssen für unser Leben herausfinden, was ist gerade jetzt für mich dran? Braucht es mein Wollen, mein Mühe geben vielleicht auch manchmal? Ja. Oder darf ich darauf vertrauen, dass Gott auch hier was richtet. In unserem Textzusammenhang werden die Israeliten aufgefordert, sich von Götzendienst und Unzucht, von den Dingen, die Gott nicht gefallen, zu verabschieden. Schluss damit, raus mit dem Zeug. Ich lese Vers 22 weiter. Und ihr sollt all meine Ordnungen und all meine Rechtsbestimmungen halten, sie tun, damit euch das Land nicht ausspeit. Also dieses Land, in das ihr hinein wollt, wo ihr nachher euch sehnt, das Wunder, ja, das soll euch nicht ausspeien. Die soll schmeißen euch wieder raus. Deshalb ist das so wichtig, in das ich euch bringe, darin zu wohnen. Und ihr sollt nicht, in den Ordnungen der Nation leben, die ich vor euch vertreibe. Denn all diese Dinge haben sie getan und sie sind mir zum Ekel geworden. Also sie sollten sich nicht an dem Lebensstil der Menschen orientieren, die in diesem Land gelebt haben, die Gott vertreiben möchte. Wir können Vergleiche ziehen, auch in unserer heutigen Zeit, ja. Vers 24. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch von den Völkern ausgesondert, wir haben es wieder, ausgesondert habe. Ausgesondert für Gott, abgesondert. Das sollte sich in ihrem Lebensstil zeigen, in ihrer Art und Weise zu leben, in ihrem Reden, in ihrem Handeln, in all diesen Dingen. Vers 26, und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr, und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Du gehörst dem Herrn. Deshalb bist du erwählt. Erwählt als Volk seines Eigentums. Das war das, woran das Volk Israel dachte, als Josua jetzt das bringt, heiligt euch. Heiligt euch. Heiligen, ein Bewusstmachen, ich bin etwas Besonderes, von und für Gott erwählt, abgesondert, berufen, um einen Unterschied zu machen. Berufen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Heiligt euch, macht euch bewusst und lebt dementsprechend. Bei mir liegt meine Erwählung, die mir bewusst wurde, so circa 33 Jahre zurück. Und als Gott mich erwählt hat oder ich seine Erwählung angenommen habe, so will ich es vielleicht mal ausdrücken, da war mir sofort klar, das und das und das geht dann nicht mehr in meinem Leben. Ja. Ich habe heute noch viele Baustellen, aber manche Dinge war mir damals sofort klar, also das muss ich entweder sofort ablegen oder es geht gar nicht weiter. Ich komme nicht über den Jordan drüber, wenn ich das nicht lasse. Das ist nicht vereinbar mit dem Leben als Christ, mit einem Leben als Nachfolger Jesu. Jesu hatte mich so angenommen, wie ich war. Ist mir so begegnet, wie ich bin. Ja, aber dann gerettet, befreit, neues Leben geschenkt bekommen. Jetzt galt es auch, diesen neuen Lebensstil, ich sag's mal so, einzuüben. Natürlich mit Hilfe des Heiligen Geistes, der es immer wieder verändert. Aber es braucht auch unser Ja, unser Wollen, da mitzugehen mit dem Heiligen Geist, der uns bei Heiligung gerne hilft. Ja? Hör mal her, der Heilige Geist hilft dir gerne. Wenn du die Hilfe des Heiligen Geistes erleben willst, dann fang mal mit Heiligung an. Er hilft dir gerne auf diesem Gebiet. Ganz besonders bei dem Projekt Heiligung. Schauen wir mal ins Neue Testament. Hier schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Die Israeliten hatten damals diese Verheißung des gelobten Landes vor Augen. Paulus spricht hier von der Verheißung der Gotteskindschaft, der Gemeinschaft mit ihm, ein Leben in Ewigkeit, in Gemeinschaft mit Gott bis in die Ewigkeit hinein. Und er sagt, da gibt es Dinge, von denen wir uns reinigen müssen, die Heiligkeit vollenden in der Verantwortung vor Gott. Nicht, dass wir irgendwann oder irgendwie in dieser Welt perfekt würden. Das nicht. Oder ist jemand hier, der das schon geschafft hat? Nicht, dass wir perfekt sind oder werden, aber dass wir diese Reinigung immer wieder annehmen, bejahen, mitgehen in diesem Prozess der Heiligung. Dadurch, dass wir Sünde erkennen, von Sünde überführt der Heilige Geist, ja. Er überführt von Sünde. Wir bekennen sie, bitten um Vergebung und die Kraft des Geistes, die uns immer wieder mehr in die Vorstellungen Gottes hineinführt, so zu leben, wie er sich das für uns gedacht hat. Der Heilige Geist tut sein Werk, soweit wir das zulassen. Also immer sind auch ein Stück weit wir gefragt. Wir sind gefragt zum Mitwirken hier. Paulus sagt es so, so wollen wir uns reinigen und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wo die Grenze ist zwischen wir und Gott. Es ist irgendwie immer beides und es ist in einer Spannung. Es gibt, wir hätten das gerne so in unserer Denkweise so schön strukturiert, ja, klare Grenzen. Aber ich denke, das ist für jeden auch etwas anderes dran und jeder braucht auch etwas anderes, um in das hineinzukommen, was Gott für dich gedacht hat. Und so ist es einerseits dein Wollen, dein Gewilltsein, aber andererseits auch die große Hilfe Gottes durch seinen Heiligen Geist. Heiligen, eine Vorbereitung auf die Wunder Gottes, die er tun will. Interessant ist auch, was der Apostel Johannes schreibt, 1. Johannes 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ja. Auch hier klingt das wieder so, als ist es eine Aktivität von uns. Reinigt sich selbst. Wir sind gefragt, da mitzuwirken. Er richtet den Blick nach vorn. Eine Hoffnung, ja. Jeder, der diese Hoffnung hat, etwas, was kommt. Er spricht von dieser Zeit, wo Jesus wiederkommt und wir dann in unser gelobtes Land hineingehen. Und er macht deutlich, unsere Motivation für diese Reinigung sollte das Vorbild unseres Herrn sein, weil er rein und heilig ist. Ich lese mal ab Vers 4 weiter. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbar geworden ist, damit er die Sünde wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Auch hier in dieser Passage ist wieder so eine Spannung, ne? Einmal jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Aber dann jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Manchmal glaube ich, die Bibel will gar nicht, dass wir das ganz klar definieren können. So und so ist es bis hierhin und dann nicht mehr. Sondern es bleibt immer wieder diese Herausforderung, diese Spannung, mit Gott zu connecten, in Kontakt zu bleiben und von ihm uns führen zu lassen auf unseren verschiedenen Baustellen, auf unseren verschiedenen Gebieten. Das Tun der Gerechtigkeit als Kennzeichen der Gotteskindschaft. Ja. Noch eine Aussage von Petrus. 1. Petrus Kapitel 1. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Heilig bedeutet also, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir gerettet sind, herausgerufen sind, beeinflusst das auch, dieser Stand beeinflusst auch unseren Lebenswandel, unser Handeln, unser Tun. Und praktisch gesehen wird es zu einem Zusammenspiel zwischen dem Geist Gottes, ich habe es schon gesagt, zwischen dem Geist Gottes und unserem Wollen, unserem Mühe geben. Immer wieder. Mal mehr, mal weniger, mal ist das mehr, mal ist das mehr. Ein Zusammenspiel zwischen dem Geist Gottes und unserem Wollen und Mühe geben. Einerseits ja, Gott ist es, der wirkt. Andererseits nein, es geht nicht alles automatisch. Ja. Nein. Von was musst du dich vielleicht reinigen? Was ist bei dir dran? Was steht dir gerade so vor Augen? Vielleicht ist es bei dir eine Enttäuschung, Frust, Unglaube oder eine bestimmte innere Einstellung, Charaktereigenschaften vielleicht auch oder eine Denkweise, die du dir angewohnt hast, Handlungsweisen. Vielleicht bist du aber auch durch Erlebnisse misstrauisch geworden gegenüber Gott. Na, ob der uns durch den Fluss bringt, wie soll's gehen? Misstrauisch geworden. Ob er wirklich gute Gedanken über dein Leben hat? Hast du daran schon mal gezweifelt? Hat Gott wirklich gute Gedanken über mein Leben? So wie das jetzt aussieht, momentan in meiner Situation? Oder vielleicht ist es Unvergebenheit, Bitterheit, Schuldzuweisung, Ärger über irgendwelche Leute, dein Bruder, deine Schwester vielleicht. Ja. Oder vielleicht auch einfach nur Undankbarkeit für all das Gute in deinem Leben. Sünden, die dich von Gott trennen. Und der Heilige Geist möchte uns da helfen, diese Dinge zu erkennen und zu bereinigen, rauszuräumen. Er ist es, der von Sünde und von Unreinheit überführt. Gott sagt zu dir auch heute Morgen, heilige dich, lass dich heiligen, heilige dich, reinige dich. Mach dich frei von dem, was Gott nicht gefällt, was Gottes Wirken in deinem Leben eventuell blockiert. Ich verrate euch was, Gott will auch in unserer Mitte Wunder tun. Gott will auch in unserer Mitte Wunder tun. Oder vielleicht willst du das gar nicht vorwärts kommen. Kann ja auch sein. Du willst es nicht, gar nicht in das neue, in das gelobte Land hinein. Das, was ich momentan lebe, ist zwar nicht schön, aber ist katastrophal vielleicht auch, aber mich verändern? Nö. Ich bin richtig, soll sich doch die ganze Welt verändern, aber doch nicht ich. Ja, habt ihr schon mal gehört? Viele Christen bleiben jenseits des Jordans hängen. Das hat auch seine Vorteile, ja. Wenn ich jetzt in das gelobte Land gehe, dann müsste ich mich verändern. Hier weiß ich, wie es geht. Hier weiß ich, wo ich dran bin. Hier weiß ich, was ich habe. Gewohnte Muster. Kein Aufbruch, kein Neuanfang, nichts loslassen. All das muss nicht sein. Man weiß ja auch nicht, was kommt, ja, wenn ich über den Fluss gehe. Wie sollen wir jetzt über diesen Fluss kommen? Auch noch bei Hochwasser? Bei mir geht das nicht. Bei dir vielleicht, aber bei mir keinen Fall. Ja. Bei den Israeliten war es damals so gewesen, da spielt ja auch noch all die Gedanken mit hinein, was sie gehört hatten von dem Land, in das sie hinein sollten. Ja. Mächtige Völker, starke Mauern, riesige Türme, bessere Waffensysteme als wir. Das waren ja Nomaden, die sind bloß durch die Wüste gewandert, die hatten da nichts zum Kämpfen. Oder nicht viel zumindestens. Da bahnen sich Schwierigkeiten und Konflikte an. Will ich das wirklich? Das verheißene Land? Dann müssen wir wieder arbeiten, Äcker bestellen. Ich bleib nur bei dem Manna, was vom Himmel fiel. Es gibt immer gute Gründe, lieber nicht loszugehen. Lieber beim Alten, den Status quo zu behalten. Nicht in eine neue Richtung, auch im Leben, im Lebenswandel, nicht eine neue Richtung einschlagen, Veränderungen zu vermeiden, Risiko zu scheuen, irgendwie dran zu bleiben. Ja. Dann brauche ich nichts ablegen, dann brauche ich mich nicht zu verändern, mich nicht zu reinigen, nicht zu heiligen. Ich bleibe einfach so, wie es ist. Da verändert sich nicht. Alles bleibt beim Alten. Ich bleibe bei meinen Verletzungen, bei meiner Bitterkeit, bei meiner Enttäuschung, bei meinem Frust, bei meinen Sünden, bei meinen schlechten Gewohnheiten oder Bindungen. Ja. Aber weißt du, Gott hat andere Pläne für dich. Gott möchte auch mit dir vorankommen. Vielleicht diesen Schritt über den Fluss. Ja. Ein neues Land. Er möchte mit uns allen vorankommen. Und deshalb braucht es ab und zu so eine Art Josua, der in unser Leben hineinspricht und sagt, bereitet euch drauf vor, bereitet euch drauf vor auf das Neue, auf die Wunder, die Gott in eurer Mitte wirken möchte. Morgen will Gott in eurer Mitte Wunder tun. Morgen will Gott in eurer Mitte Wunder tun. Wisst ihr, ich wünschte, ich könnte das auch so konkret aussprechen, euch garantieren, morgen. Das wünschte ich mir wirklich, dass ich das tun könnte. Aber leider habe ich das Reden Gottes jetzt nicht so in dieser Weise vernommen. Doch was ich sagen kann, Gott möchte immer wieder in unserem Leben Wunder tun. Immer wieder Wunder tun. Auch in deinem Leben. Er will wirken, er will eingreifen, er will Situationen verändern. Manchmal dauert es länger. Manchmal braucht es noch diese gewisse Vorbereitung. Manchmal hat Gott aber auch andere Gründe, warum nicht. Aber auf jeden Fall, Gott hat gute Pläne für dein Leben. Daran kannst du festhalten. Gott hat gute Pläne mit seinem Volk Israel. Es gab für das Volk noch genug Schwierigkeiten, deinem gelobten Land. Eine Herausforderung nach der anderen. Aber der Plan Gottes war gut. Der Plan Gottes. Und deshalb dürfen auch wir mal darauf